Mein Name ist Thorsten Burmeister. Ich bin Kandidat der SPD für die Oberbürgermeisterwahl am 14. September. Fan- oder Clubkultur, der Dom. Heute geht es um die Kulturszene in Köln und dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Er ist seit Februar 2017 der Senator in Hamburg für Kultur und Medien. Er wurde im November 2020 zum Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins gewählt und er ist Journalist und Politikwissenschaftler, heute Politiker. Und er hat promoviert zum diskursiven Journalismus. Ich begrüße Carsten Broster in meinem Podcast. Hallo Carsten.
Hallo Thorsten, schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, und wir wollen heute reden, was die Kulturszenen von Hamburg und Köln ausmachen, wie Kultur ein essentieller Teil der Stadtgesellschaft, aber auch der Stadtentwicklung sein kann und werden kann. Carsten, du hast gesagt, eine starke Kulturpolitik ist auch eine starke Stadtpolitik. Ich möchte aber, bevor wir zu den Fragen der Kultur kommen, mal von ganz oben nochmal auf die Politik schauen und auf die Verfasstheit auch in den Kommunen. Und dazu hast du einen Impuls geliefert vor 2 Jahren mit deinem letzten Buch Mehr Zuversicht wagen und hast die Situation nicht nur in den Kommunen beschrieben, sondern in der Politik. Welches Gefühl in der Bevölkerung, welches Gefühl gibst du wieder, Carsten?
Naja, das Buch hat mich deswegen sozusagen ziemlich lange beschäftigt, weil ich irgendwie mich immer gewundert habe, dass wir uns umgeben, und damit sind wir dann auch quasi mittendrin in der Kultur auf der anderen Seite, mit Geschichten, die ganz viel zu tun haben mit der Art, wie wir zusammenleben wollen. Also wenn wir Songs hören, wenn wir ins Theater gehen, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir Bücher lesen, dann sind das ja alles Geschichten, die wir da hören, die was damit zu tun haben, wie Menschen eigentlich in der Welt klarkommen, wie sie mit anderen Menschen leben, welchen Werten sie folgen. Und das ist unglaublich emotional, unglaublich anfassbar und unglaublich leicht verstehbar. Und sobald Politik anfängt, darüber zu sprechen oder Politiker anfangen, über solche Themen zu sprechen, wird das so unfassbar kalt und technisch und wenig greifbar und irgendwie so ewig weit weg in der Politik. Das gilt, je größer die Politik wird, natürlich umso mehr. Und die Kommunalpolitik ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Themen eben auch ganz anfassbar und konkret bleiben. Weil wenn ich mich um den Stadtteil kümmere, wenn ich mich um den Spielplatz um die Ecke kümmere, wenn ich mich darum kümmere, dass die Schule gut aussieht, dass das Theater ein ordentliches Foyer hat, dann ist das ganz, ganz praktisch. Und die Frage, vor der wir politisch immer stehen, ist, trauen wir uns eigentlich zu, den Menschen zu vermitteln, dass Politik was zum Besten verändern kann. Und wir sind momentan in so einer gesellschaftlichen Lage, wo sich alle wechselseitig überbieten, sich gegenseitig zu erklären, wie es den Bach runtergeht und alle nur noch davon ausgehen, dass das sowieso schon klar ist und nur die Frage ist, kann man es aufhalten? Und ich glaube, wir sind politisch allesamt gut beraten, dieses Spielchen nicht mitzumachen, gerade aus der demokratischen Mitte, sondern darauf zu beharren, dass wir Dinge zum Besseren verändern können. Beispiele dafür gibt es genug. Und das ist auf der kommunalen Ebene in der Stadt ganz konkret am besten zu leisten, weil da auch unmittelbar wirksam wird. Und konkret ist entscheidend. Also ich kann tolle Reden halten, wenn ich nicht liefere danach, bringt das nichts. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir wieder stärker in Politik reinbringen müssen, dass diese Idee von Zuversicht, die wir uns in unseren Geschichten erzählen, die uns umgeben, auch tatsächlich in der Politik zulassen, weil es eben möglich ist und wir dieses andere Spiel nicht mitmachen sollten.
Ich will dir mal die Stimmung aus Köln wiedergeben. In einer Umfrage vor 6 Wochen wurde festgestellt, dass 80% der Kölnerinnen und Kölner skeptisch auf die Entwicklung ihrer Stadt schauen. Sie sagen, die Stadt hat sich zum Schlechten entwickelt. Ich habe in meinen Fädelschichten gemerkt, es kommt darauf an, dass du zu ihnen gehst, dass du ein Gefühl für ihre Probleme entwickelst, mit ihnen darüber sprichst, was sie besonders berührt und vermittelst, dass Politik diese Veränderung leisten kann. Aber dann bist du auf der anderen Seite in der verdammten Pflicht und Schuldigkeit, wenn du denn die Möglichkeit hast, diese Veränderung auch auszulösen, einen Plan zu haben und Maßnahmen konkret zum positive Veränderung der Lebensumwelt der Menschen beizutragen. Und das ist die, glaube ich, im Moment die Glaubwürdigkeitslücke, die Politik hat, weil zumindest die Menschen nicht merken, dass sie konkrete Entlastung, konkretes Positives aus der Politik ziehen. Und dieser Wahrnehmung, da bin ich bei dir, müssen wir uns entgegenstemmen mit einer Geschichte, die du ja formuliert hast. Und mir ist besonders aufgefallen, dein Vergleich zwischen Ökologie und Gerechtigkeit, sozusagen, wie du die Situation der Klimagerechtigkeit, der klimapolitischen Entwicklung und auf der anderen die Situation der Menschen vor Ort betrachtest.
Ja, das hängt irgendwie miteinander zusammen und das ist natürlich genau so ein Punkt, wo es dann kompliziert wird. Also ich gebe dir völlig recht, Politik muss aus meiner Sicht sich trauen, einen Vorschlag zu machen, wie es besser werden kann und muss dann auch natürlich das Risiko eingehen, daran gemessen zu werden, kriegt man das hin. Das, was man häufig sieht, was natürlich das Einfachere ist, man beschreibt einfach nur die Probleme und dann denken alle, sehr cool, da hat jetzt jemand die Probleme beschrieben, alle fühlen sich behaglich gleichermaßen unwohl, aber es ändert sich auch nichts. Und deswegen ist das irgendwie ein sehr feiger Politikeinsatz, mit dem man aber durchaus ein Stück weit erfolgreich sein kann. Schlauer ist es schon zu sagen, hey, so könnte es auch sein, aber es ist ein bisschen Anstrengung auf dem Weg dahin. Und das muss man gehen. Und das Spannende ist ja, die Zahlen, die du benannt hast mit den 80%, die kennen wir aus vielen Umfragen. So irgendwo zwischen 60% und 80% bewegt sich immer momentan diese Unzufriedenheit oder dieser Glaube, glaubst du, dass es schlechter wird in deinem eigenen Leben, sozusagen im gesellschaftlichen Leben. Spannend ist, dass die Frage sich komplett dreht in der Beantwortung, wenn du fragst, was glaubst du denn, wie geht es dir persönlich in ein paar Jahren? Die meisten sagen, persönlich ist alles in Ordnung, aber gesellschaftlich geht alles den Bach runter. Und das ist so ein bisschen das Problem in diesem Ökologiediskurs, dass natürlich es da auch ans eigene Verhalten geht. Das heißt, in dem Bereich, in dem ich mich persönlich noch wohlfühle, sagt Politik jetzt aber auch, du musst was verändern, damit das für alle weiterhin gut geht. Und das ist die Schwierigkeit, die wir momentan haben. Wir gehen davon aus, politisch wird es gesamtgesellschaftlich schwieriger, privat geht es mir noch gut. Und jetzt sagt die Politik mir, ich muss privat was ändern, damit es gesamtgesellschaftlich besser wird. Und es wird auf einmal unbehaglich im eigenen engeren Bereich. Und dann kommt noch hinzu, und das ist das soziale Thema, dass natürlich viele der Maßnahmen, die diskutiert werden, erhebliche soziale Auswirkungen haben. Und deswegen kann ich am Ende des Tages auch eine Ökologiepolitik nicht ohne Sozialpolitik machen. Ich muss mir schon angucken, wer 5-mal im Jahr nach Malle fliegt. Der kann auch 4-mal im Jahr nach Malle fliegen und hat damit sozusagen effektiv, wenn es eine 4-köpfige Familie ist, 8 Flüge eingespart, 4-mal hin und 4-mal zurück. Wenn es eine Familie ist, die 3 Jahre darauf spart, das dann einmal zu machen und wenn der auch gesagt wird, du musst jetzt aber einmal weniger fliegen, fliegt die gar nicht mehr. Und die Frage ist, wo erreiche ich eigentlich welchen ökologischen Effekt? Und dann kommt noch hinzu, dass die eine Frage ja immer ist, was kann ich sozusagen persönlich machen? Viel spannender ist aber, wie stelle ich denn eigentlich sicher, dass die Systeme, die ich nutze, also die Verkehrsmittel, die ich habe, die Art und Weise, wie ich produziere, von sich aus schon so klimagerecht sind, dass es nicht mehr eine individuelle Entscheidung ist, das Richtige oder Falsche zu tun, sondern wir auch gesamtgesellschaftlich dafür sorgen, dass mehr Richtiges passiert. Auch da drückt sich Politik manchmal, weil es natürlich leichter ist, allen zu sagen, jetzt seid mal vernünftiger, als die politische Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir, keine Ahnung, dekarbonisieren, wie das dann jetzt so schön heißt, mal die Stahlproduktion, was dann natürlich dazu führt, dass ich irgendwie mit Wasserstoff künftig eine Energieversorgung machen muss, für die ich früher noch die Kokskohle verbrannt habe. Aber die in Gelsenkirchen, da komme ich ja her und sagen, dann noch zu 100.000 Tonnen CO2 im Jahr in die Luft geblasen worden ist. Das sind Riesenveränderungen, aber die haben alle soziale Auswirkungen, die muss man mit bedenken. Und auch da muss man den Leuten aber sagen, wir haben ja nicht wirklich eine Alternative, da glaube ich wirklich nicht, weil jetzt zu sagen, ja dann rauchen wir halt die restlichen Ressourcen noch auf und dann ist vorbei, ist ja kein Plan, sondern Plan ist dafür zu sorgen, wie kann ich besser und anders auch in 10, 20, 30 Jahren noch in Städten leben, in denen es dann vielleicht von der Luft her besser ist, in denen die Straßen bunter sind, in denen ich sozusagen nicht mehr überall Autos parken habe, weil ich auch anders von A nach B komme, weil es einfach nicht eine Frage ist, du darfst was nicht mehr, sondern weil andere Angebote schlicht genauso attraktiv, wenn nicht noch attraktiver sind. Und wenn ich abends 3 Kölsch trinken will, will ich ja gar nicht mit dem Auto fahren und muss ich auch nicht. Ich will anders nach Hause kommen, aber es muss halt auch klappen. Dafür muss der ÖPNV funktionieren. So, und das ist die politische Aufgabe und nicht dieses, ja, wir räumen jetzt mal nur die Parkplätze weg und der Rest ergibt sich dann, was ja gerne dann auch so als Vorschlag kommt.
Jetzt hast du gesagt, wir brauchen, um dem etwas entgegenzusetzen, eine Erzählung. Eine positive Erzählung auch der Politik, die sich damit schwer tut, und holst dir die Bestandteile der Erzählung aus Songtexten. Das ist ja sozusagen die zweite Auffälligkeit in deinem Buch. Wie bist du erstens darauf gekommen und was sagen uns diese Texte?
Also ursprünglich war mal die Idee, ich schreibe ein Buch, in dem ich versuche, die Grundwerte der Sozialdemokratie anhand von Bruce Springsteen-Texten zu erklären, weil ich finde, sozusagen Bruce Springsteen ist aus meiner Sicht dir nicht zu nahe treten, der größte lebende Sozialdemokrat, den wir haben. Ich finde, das hat er auch gerade auf seiner letzten Tour jetzt durch Europa, wo er ja auch Donald Trump ziemlich ordentlich angegangen ist, nochmal ziemlich cool unter Beweis gestellt, weil da einfach eine Unmittelbarkeit drin ist, Freiheit, Gerechtigkeit, so eine gemeinsame Solidarität zu beschreiben in diesen Songs, die immer wieder auftaucht, dieses ich breche aus der Enge des Lebens, in das ich hineingeboren bin, ich mache was mit meinem Leben, ich finde andere Leute, die ich aber dafür brauche, mit denen gemeinsam das zu machen. Da gibt es wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte und das war das, was ich eingangs meinte, das ist so viel anfassbarer, als wenn wir jetzt Grundwerte-Diskussionspapiere als Parteien veröffentlichen oder wenn wir, keine Ahnung, das 12. SGB-II-Fortentwicklungsgesetz schreiben, mit dem wir dann jetzt das Bürgergeld weiterentwickeln. Ich weiß nicht, bei welcher Erzählung wir sind, aber ist jetzt gegriffen, da wird es dann so technisch und ich finde, Songtexte haben eine Unmittelbarkeit und auch wenn ich, also gehen wir mal nach Köln, wenn ich an das denke, was BAP besungen haben, dann sind BAP für mich teilweise, sagen so ein Song wie Kristallnacht, hat mich damals aufgerüttelt an der Stelle, weil der auf eine ganz andere Art nochmal mir erklärt hat, welche Verantwortung wir zu übernehmen haben für die Verbrechen des Nationalsozialismus und was das heißt, heute in einer Gesellschaft in kultureller Vielfalt miteinander zu leben. Und das geht so unmittelbar und direkt rein. Und ich finde, wir sind als Politik gut beraten, nicht das auszunutzen, also jetzt nicht Künstler zu bitten, Songs für uns zu schreiben. Das geht politisch in der Regel schief. Aber sich, ich mache es mal praktisch, Willie Nelson, der große Country-Sänger, hat mal, als sich in den USA die Politiker alle aufgeregt haben darüber, dass in den Rap-Songs von Eminem und anderen so viele Schimpfwörter vorkommen und so böse Situationen beschrieben werden und dann die Diskussion losging, darf man das denn sagen, muss man unsere Kinder nicht davor schützen? Da hat der alte Willie Nelson, ich glaube damals auch schon über 70, gesagt, die Politik wäre gut beraten, wenn sie sich weniger darüber aufregen würden, wie die Jungs da sprechen und mehr mal zuhören würde, was die denn für Geschichten erzählen, weil das sind die Geschichten, die tatsächlich was zu tun haben mit der Lebenswirklichkeit junger Menschen in den großen Städten in den USA. Und da würde die Politik ihre Aufgaben erkennen, wenn sie zuhört, was sie tun muss, damit junge Menschen, die irgendwo in den Suburbs aufwachsen, wieder Zuversicht bekommen, welche Schulen sie haben wollen, wie sie ihren Platz im Leben finden wollen. Und da sind wir einfach gut beraten, weil Künstler manchmal etwas sensibler zuhören und auch etwas sensibler beschreiben können, was im Land eigentlich gerade los ist, als wir das so können. Und dann daraus eine Story machen, die man uns glaubt. Das müssen wir als Politiker. Und Stories haben den großen Vorteil, dass sie anfassbarer sind. Also wir machen ja als Politiker immer so gerne, ich weiß nicht, ob du einen hast, so Punktepläne. Ja. Da gibt es irgendwie so 10 Punkte für irgendwas. So, das machen wir. Das machen wir aber auch deshalb, wie so eine Einkaufsliste. Man kann sich halt nicht merken, was man im Supermarkt alles braucht. Deswegen schreibt man es auf und schreibt es untereinander und macht daraus Punkte. Wenn man die zu einer Geschichte bekommt, muss ich sie nicht mehr aufschreiben, weil ich die Geschichte irgendwann erzählen kann. Und da müssen wir hin. Und dieses sozusagen das Ganze einbetten in etwas, was alle erzählen können, auch wenn sie nachts um 3 Uhr geweckt werden, was ist denn jetzt die Vorstellung von Zukunft? Die haben wir momentan nicht, alle miteinander nicht. Und das ist die große Lücke. Und wenn wir die nicht füllen, dann wird es schwierig, weil dann die Rechten irgendwie eine Geschichte haben. Leider Gottes eine dumpfe, blöde und falsche. Und der muss man was entgegensetzen. Und das ist die Aufgabe für uns Demokraten.
Also die 5-Punkte-Pläne sind, glaube ich, notwendig, aber du musst sie aus einer eigenen Perspektive erzählen. Und mir hilft es im Moment ungemein, dass ich in der Stadt unterwegs bin und aus der Perspektive von mir, aber von anderen sozusagen eine Geschichte darum erzählen kann, warum es notwendig ist, warum andere Menschen diese Erfahrung haben. Also zum Beispiel das Thema Sicherheit in Köln, in Hamburg sicherlich ein großes Thema, subjektive Sicherheit in Köln auch im Moment an den Brennpunkten, aber auch in allen Fädeln und es gibt unterschiedliche Perspektiven, wenn du mit den Drogenkranken zusammen einen Rundgang über den Neumarkt machst oder wenn du 8 Stunden mit der Polizei unterwegs bist und diese Perspektiven zusammenzubringen und jeweils aus dem anderen Blickwinkel Lösungsvorschläge zu machen, das ist das Entscheidende, damit du sozusagen die Maßnahmen zusammenbinden kannst für alle. Lass uns zu dem kommen, was Zusammenhalt auch in einer Stadt ausmacht. Das ist natürlich Kultur, das ist aber auch Sport, das ist ehrenamtliches Engagement, das sind Initiativen, Verbände, diese soziale Tankstelle, die wir haben in vielen Bereichen. Wenn du an Kultur in Köln denkst, wenn wir mal ins Assoziieren kommen wollen, was fällt dir ein?
Na, das Praktische ist, ich habe ja sogar eine Beziehung zu Köln, weil ich ja als Präsident des Deutschen Bühnenvereins, du hast es gesagt, sagen meine Geschäftsstelle in Köln habe. Der Deutsche Bühnenverein residiert in Köln. Insofern bin ich sogar Präsident einer Kölner Kulturinstitution, wenn man so will, die aber von Köln aus bundesweit zuständig ist. Ansonsten ist Köln eine Kulturstadt. Also das ist ja das Schöne in Deutschland, dass wir eben nicht wie in Frankreich oder, nein, England ist auch schon wieder ein bisschen anders, aber alles fokussiert haben auf eine Stadt, auch wenn wir viel immer in der Kultur über Berlin reden und immer, weil da mehr Journalisten sind als woanders, dann immer alle das Gefühl haben, da findet das Relevante statt. Köln hat eine herausragend großartige Theaterlandschaft, sowohl sagen mit dem Schauspiel als auch mit der Oper, hoffentlich irgendwann auch wieder Häuser, in denen das sagen dann auch fertig saniert stattfinden kann. Ihr habt eine lebendige freie Szene, ihr habt eine tolle Musiklandschaft, die da ist, ihr habt eine großartige Filmlandschaft und ihr habt auch eine ganz starke, auch dezentral in den Fädeln verortete Kultur, die eben, das finde ich, macht ja große Städte immer aus, auch ganz schnell ganz, ganz praktisch und alltagsweltlich wird. Also auch wenn ich jetzt als jemand, der in Westfalen aufgewachsen ist und jetzt in Hamburg lebt, Karneval immer ein bisschen interessiert von außen betrachte, ist das natürlich sozusagen eine riesige Kulturbewegung, die eine Stadt wie Köln einfach sozusagen vollständig erfasst. Und das ist schon was Großartiges, was einfach auch zeigt, wie sehr Menschen dann auch mitgehen und sich engagieren in den Vereinen, die das vorbereiten und dann auch Dinge schaffen. Und also ich glaube, wie alle großen Städte hat Köln seine ganz eigene, ganz spezifische lokale Kultur und aus der heraus wachsen dann aber immer wieder Sachen, auf die es sich hochgradig lohnt, im ganzen Land zu achten. Und insofern ist Köln eine der prägenden Kulturstädte Deutschlands. Und das ist eine tolle Sache. Und darum muss man sich aber auch kümmern politisch und muss auch Verantwortung übernehmen wollen.
Darum dafür muss man sich kümmern. Und wir hatten, glaube ich, ein großes Handicap mit dem Hauptstadtwechsel, sozusagen Bonn profitiert hat. Aber wir haben, glaube ich, nicht genug dafür gekämpft, dass Köln im gleichen Maße als Kulturhauptstadt der Bonner Republik davon profitiert haben, weil wir uns eben auch nicht um diesen Ausgleich gekümmert haben. Und es jetzt eine Aufgabe ist, diese kulturpolitische Stellung in diesen Städten Frankfurt, Hamburg, Berlin wieder zu erlangen und dafür wieder zu kämpfen.
Ich muss jetzt als Hamburger einmal sagen, dass wahrscheinlich die Hamburger bis 89 auch behauptet haben, dass sie die Kulturhauptstadt der BRD gewesen sind. Ich vermute die Münchner auch und die Frankfurter wahrscheinlich mit Abstrichen auch. Aber das ist ja schon Teil, finde ich, dieser total guten und richtigen föderalen Vielfalt, die wir in der Kultur haben, dass eben nicht alles auf einen Ort geht. So, das ist das eine. Und ich kann dir sagen, es ist nicht zwingend leichter, wenn in der Nachbarschaft auf einmal Berlin als neue Hauptstadt entsteht. Also darunter hat Hamburg zumindest massiv gelitten, weil dann auf einmal alle gesagt haben, jetzt gehen wir dahin, weil da spielt ja künftig die Musik. Ich glaube, das Entscheidende ist, und da sehe ich in Köln tolle Chancen, ist aus einer regionalen Verankerung und aus einer regionalen Kulturtradition heraus, und die ist in Köln ja speziell und die ist über Jahrhunderte hinweg in dieser Stadt, die ja über Jahrhunderte hinweg auch eine prägende Stadt ihrer Region gewesen ist, ja auch greifbar und finde ich auch, wenn man sich durch die Stadt bewegt, auch sofort spürbar, die Alltagskultur. Es gibt ja so Städte, bei denen spürt man, dass die kulturell vibrieren, und Köln gehört für mich zu den Städten, bei denen das so ist. Und ich kenne auch ganz viele Menschen, die sagen, ich will in Köln leben, weil ich genau diese Form, wie Kultur da gelebt wird, das Entscheidende und Spannende finde, und man muss dieses eigene Profil dann auch tatsächlich entwickeln und dann gibt es den Austausch. Also wir freuen uns sehr, dass wir in Hamburg jetzt schon so lange Karen Bayer hier als Chefin des Schauspielhauses war. Die war vorher in Köln am Schauspiel und ist dann von Köln nach Hamburg gewechselt und diesen Austausch gibt es in beide Richtungen. Und ich glaube, den wird es auch weiterhin geben, aber ich würde mir da keine Sorgen machen. Was man tun muss, ist politisch bereit zu sein, die Verantwortung dafür zu übernehmen, sich darum zu kümmern, dass die Institutionen gut ausgestattet sind, sich darum zu kümmern, dass eure tolle Museumslandschaft auch tatsächlich die Möglichkeiten und die Mittel hat, sich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen dann auch so ganz praktische Sachen zu machen. Das, was du auch alles gesagt hast, ganz viel, was Kulturstadt angeht, hat ja nicht nur was mit Kulturförderung zu tun, sondern damit, wenn ich in der Stadt arbeiten will als Künstler, finde ich eigentlich eine bezahlbare Wohnung und finde ich eine Fläche, auf der ich proben oder arbeiten kann, wenn ich Musiker oder Maler bin? Finde ich eine Kinderbetreuung und ein Schulsystem, von dem ich weiß, meine Kinder sind sagen sicher auch da sagen betreut und können auch ihren Weg gehen? Auch das sind ja Entscheidungen, die was damit zu tun haben, ob Menschen sagen, ich komme in eine Stadt oder ich bleibe in einer Stadt. Und ganz viel ist eher das Schaffen und Ermöglichen von Freiräumen, wo wir nicht schon nach den üblichen Verwaltungslogiken alles so weit durchgeplant haben, dass wir jetzt in der Stadt entschieden haben, das passiert da. Und da, glaube ich, hat das rheinische Laissez-faire durchaus eine Chance, die auch durchaus sehr kulturaffin sein kann, auch mal zu sagen, da kommen jetzt kriegen wir schon hin. Und das sozusagen, wir lassen auch die Räume an der Stelle, das möglich zu machen, auch wenn natürlich eine Stadt wie Köln sich genauso verdichtet, wie es Hamburg tut und man um diese Räume auch immer kämpfen muss.
Ich glaube, da haben wir auch ein gutes Vorbild abgegeben und sind da auch Vorreiter national, was das Thema Clubs in Köln angeht. Das, was wir gemacht haben, war mit einer Clubschutzsatzung die Clubs zu stärken und ihnen Raum zu geben gegen die herannahende Wohnbebauung, weil diese Konflikte dann immer wieder entstehen, wenn neue Mietwohnungen, wenn neue Eigentumswohnungen in der Nähe entstehen, und das bedroht die Clubs. Und da haben wir ganz klar gesagt, auch in der Stadtentwicklung und stadtplanerisch, wir garantieren die Clubs und haben Geld in die Hand genommen, auch um Lärmschutzmaßnahmen durchzuführen, aber auch um die Konkurrenz, die es dann immer wieder gibt, aufzulösen, nämlich mit einem Pro für die Clubs in dieser Stadt.
Das finde ich total wichtig. Also da seid ihr auch Vorbild für uns. Wir machen ähnliche Sachen. Wir haben jetzt einen runden Tisch Nachtleben und Nachbarschaft eingerichtet bei uns seit einiger Zeit, wo wir tatsächlich auch versuchen, zusätzlich zu diesen rechtlichen Möglichkeiten auch vorher schon die Konflikte gar nicht erst so weit eskalieren zu lassen, dass irgendwann jemand, was dann ja immer das richtige Problem wird, dann anfängt, ein Gericht überprüfen zu lassen, ob es jetzt eigentlich dazu laut ist oder nicht, wo so ein Club entsteht. Und natürlich muss man Menschen, die in einer Großstadt leben, auch immer wieder ein Stück weit daran erinnern, dass sie in einer Großstadt leben und dass sie die kulturelle Dichte natürlich auch spannend finden. Also wir sehen ja immer in diesen Gentrifizierungsprozessen, dass Menschen wegen der Clubs in Viertel ziehen. Und dann bleiben sie da wohnen, gewöhnen sich daran, werden älter, kriegen Kinder, und dann hätten sie da, wo der Club wäre, jetzt aber lieber im Bioladen. So. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo man einfach auch immer wieder als Stadt sich verständigen muss und auch offen das Gespräch darüber führen muss und auch da wieder als Politik in die Verantwortung gehen muss, zu sagen, nein, diese kulturellen Orte sind uns so, wie sie sind, wichtig. Sie tragen zur Lebendigkeit einer Stadt bei, sie tragen zur Offenheit einer Stadt bei, da passieren neue Dinge. Und häufig ist es ja eben so, dass man das gar nicht groß fördern muss, also abgesehen davon, dass Clubgeschäftsmodelle mittlerweile auch ins Rutschen geraten, was die ökonomischen Rahmenbedingungen angeht, das wird schwieriger. Aber wichtig ist tatsächlich ihnen, wie du es beschrieben hast, überhaupt zu ermöglichen, da entstehen zu können und da, wo sie mal entstanden sind, zu bleiben. Weil einen Club umzieht, zu ziehen und neu zu genehmigen, ist eine wahre Tortur nach Brandschutz und nach Versammlungsstättenverordnung, was man da alles machen muss. Insofern lohnt es sehr, um Clubstandorte zu kämpfen, weil die ausmachen, dass so eine Stadt lebendig und vielfältig bleibt. Und da habt ihr echt eine ganze Menge geschaffen. Aber da muss man auch dranbleiben. In dem Moment, in dem man da nachlässt, droht das sofort wieder. Also insofern ist das wirklich eine dauerhafte Aufgabe.
Dann ist Kulturpolitik nicht nur Stadtpolitik, sondern auch Stadtentwicklungspolitik insbesondere. Weil ich war jetzt vor einigen Wochen in Wien und habe mir das Sonnenwendviertel nochmal angeschaut. Und da ist sozusagen in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung ein Atelierhaus umgesetzt worden, mitten in diesem Veedel, in diesem Viertel mit 78 Ateliers von einer Baugruppe, von einer Künstlerbaugruppe umgesetzt, über gemeinwohlorientierten Wohnungsbau. Ist das etwas, was wir in die Stadtpolitik, in die Stadtentwicklungspolitik verpflichtend berücksichtigen müssen, jenseits einer Kulturquote oder vielleicht doch mit einer Kulturquote, aber verpflichtend berücksichtigen müssen in den Entwicklungen neuer Viertel, neuer Baumaßnahmen, neuer Räume für Menschen?
Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, und ich glaube, ja, Beispiele gibt es dafür ja, ich weiß nicht, wer in Hamburg die Grindel-Hochhäuser kennt, sozusagen eine mit der ersten Hochhaussiedlung, die innerstädtisch entstanden sind, da hat man was Ähnliches gemacht, die sind in den 50er Jahren in der Wiederaufbauzeit entstanden, und das oberste Geschoss sind nur Ateliers in jedem Haus, die auch ganz bewusst für KünstlerInnen gedacht gewesen sind, die ganz oben dann eben dort arbeiten können sollten, und die hat man quasi von vornherein mitgeplant, hat gesagt, darunter sind die Wohnungen und ganz oben, wo es eh zu warm ist, um zu wohnen, kann man aber immerhin noch mit Atelierräumen arbeiten. Ich finde das super spannend. Und wir versuchen auch bei vielen großen Stadtentwicklungsprojekten von vornherein, sagen die Kultur, und in Hamburg haben wir die sogenannte Kreativgesellschaft, die sich um Kultur und kreativ zu nutzende Räume unter anderem auch kümmert, die so eine eigene Wirtschaftsförderung für den Bereich Kultur und Kreativwirtschaft, die bei uns im Kulturressort, also bei mir in der Behörde dann auch beheimatet ist, die sind eigentlich in allen großen Planungsprozessen mit dabei und gucken eben auch, dass Kulturflächen entstehen und von vornherein mitgedacht werden. Man muss natürlich wissen, dass jeder Projektentwickler, der das macht, sofort sagt, naja, Wenn ich die jetzt mitplanen muss, wird aber der Quadratmeter da, wo ich vermiete, teurer. So, und das muss man lösen, weil wir natürlich gleichzeitig auch die Aufgabe politisch haben, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und deswegen ist dann da wiederum am Ende des Tages der Staat gefragt oder gemeinwohlorientierte, sagen, Programme, in denen wir dann sicherstellen, dass sowas doch geht. Da hat Berlin eine Zeit lang ein tolles Projekt gemacht, weil die eine eigene städtische, sagen, Kulturflächengesellschaft gegründet haben und über die auch solche Flächen dann entwickelt und selber betrieben haben. Da haben wir alle noch miteinander eine Lernkurve hinzulegen. Aber ich glaube schon, über sowas nicht nur nachzudenken, sondern auch auszuprobieren, was funktioniert und was nicht in Konflikt gerät zu der Frage, ist der Wohnraum dann bezahlbar? Das muss am Ende ja auch immer ganz weit oben stehen. Sollten wir auf jeden Fall alles machen. Und du hast völlig recht, Kulturpolitik ist Stadtentwicklungspolitik, weil wir natürlich wissen, dass Künstlerinnen auch solche dann neuen Quartiere, dadurch, dass sie dort hinziehen, dass sie dort Dinge entwickeln, ja auch überhaupt erst entdecken und auf die Landkarte setzen. Und wir haben eine echte Aufgabe, dann dafür zu sorgen, dass die dann nicht raussaniert werden, wenn dann diejenigen kommen, die da investieren. Weil eine Kulturfläche, für die kann ich nicht 20 Euro den Quadratmeter zahlen. Das funktioniert in keinem Geschäftsmodell. Da muss man schon gucken, dass das in einer guten Mischung sich dann auch querfinanziert.
Also das nochmal ein Plädoyer für auch in Köln ein gestärktes Kulturraummanagement, das ja in Köln im Moment bedroht wird. Und das ist eines der Themen, das man stärken muss, sozusagen in den Planungsprozessen dieses Kulturraummanagement umzusetzen, Ideen zu haben, wie wir unsere großen Industriebrachen unter kulturpolitischen Aspekten weiterentwickeln können, in Verbindung und in Kooperation mit kulturellen Initiativen. Du bist also aus meiner Sicht ja der renommierteste Kulturpolitiker in der Bundesrepublik, Carsten, das weißt du ja. Aber ich kandidiere nun für das Amt des Oberbürgermeisters in Köln und daher brauche ich deine Einschätzung mal, vor welchen großen Herausforderungen in der Kulturpolitik, in der Kulturförderpolitik in den nächsten Jahren stehen wir auf allen Ebenen in Deutschland.
Also erstmal, Oberbürgermeister sind ja im Kern große und wichtige kulturpolitische Akteure. Die großen Herausforderungen, das eine ist ganz profan, aber es zeigt sich gerade überall, es ist schlichtes Geld. Und ich glaube, das erlebt ihr in Köln gerade auch. Wir haben momentan erheblichen Druck aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage auf die Frage, sind eigentlich in den städtischen Haushalten genug Mittel da, um auch die kulturellen, sagen die Finanzierung kultureller Angebote, sei es die eigenen Institutionen, sei es die Förderprogramme zu erhalten. Das ist ein Riesenthema und hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass auf kommunaler Ebene die Kultur immer zu den sogenannten freiwilligen Leistungen gehört und insofern es keinen Rechtsanspruch darauf gibt, dass ein Theater in einer Stadt entsteht oder dass eine Förderung für die freie Szene da ist, sondern dass das eine freiwillige politische Entscheidung sein muss, welche Form von kultureller Infrastruktur man vorhält und dann auch finanziert. Während es bei anderen Bereichen, Stichwort Sozialausgaben, schlicht einfach gesetzliche Verpflichtungen gibt, Dinge zu tun und die Frage ist, bleibt dann danach noch Geld über? Das heißt, die beste Kulturpolitik, die wir in der Bundesrepublik insgesamt machen können, hätte was damit zu tun, überhaupt erstmal dafür zu sorgen, dass Kommunen ausreichend Geld haben, um allen ihren Aufgaben nachzukommen. Das sagt sich so leicht. Ich weiß, dass wir seit langem daran gearbeitet haben, dass die Sozialdemokratie da auch seit langem daran gearbeitet hat, auch Stichwort kommunale Altschulden, also wie entlastet man Städte von ihren, sagen, Schuldenpflichten, was natürlich auch sofort dazu führen würde, dass wieder Mittel da wären, um was zu tun. Das ist eine Riesenaufgabe, aber wenn das Geld fehlt, fange ich an, in Strukturen hineinzusparen und hineinsparen zu müssen, die einfach sehr, sehr, sehr verletzlich sind. Da muss man sich nichts vormachen. Kultur ist sehr schnell angreifbar und auch sehr schnell, wenn die Mittel nicht da sind, dann auch verschwunden und ist dann auch weg. Das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe. Und die anderen großen Themen, die kennen wir alle aus den aufgeregten Debatten, die wir führen. Wir erleben schon, dass es uns als Gesellschaft immer schwerer fällt, die Freiheit von Kunst auszuhalten. Ich glaube aber, dass wir das dringend, dringend tun müssen und dass das eine Aufgabe ist, auch da für uns als Politik, nicht so wie der derzeitige Kulturstaatsminister zu meinen, man müsse der Kultur permanent gute Ratschläge geben, was sie zu tun und was sie zu lassen hätte, damit sie vermeintlich akzeptiert wird, sondern sich mit breitem Kreuz und auch als Bürgermeister dahinzustellen und zu sagen, das, was die Kultur hier macht, ist erstmal frei. Und das ist in der Freiheit und in dem, was die da machen, abgesehen von den allgemeinen Gesetzen, die wir natürlich haben, sagen, kann das auch anstrengend sein? Ist das auch provokant? Kann das auch eine Debatte auslösen? Kann mir das auch persönlich nicht gefallen? Aber es gehört zu einer Demokratie dazu, dass man sich genau diesen offenen Raum erhält, weil der ja der ist, in dem dann auch die Idee entstehen kann oder sozusagen der Gedanke überspringen kann, von dem aus man sagt, wow, so habe ich noch nie auf die Welt geguckt, lass uns das doch mal ausprobieren. Und letzten Endes ist, das hat Max Frisch mal so schön gesagt über das Theater, aber ich glaube, es gilt für jede Kunst. Wir spielen im Theater, sagte er damals, die Welt als eine veränderbare. Das heißt, die Kunst macht uns vor, dass wir andere Zustände als denen, den wir gerade leben, denken und spielen können. Und damit sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang hatten. Wenn ich das Gefühl habe, dass das, was uns momentan am meisten fehlt in der Gesellschaft, das Bewusstsein dafür ist, dass wir Dinge anders machen können, als wir sie momentan machen. Und wenn ich sage, das brauchen wir und das müssen wir erhalten, dann ist die Kunst eine Möglichkeit, genau das zu triggern. Und ich glaube, diese Form von positiver Triggern, dass Zukunft anders möglich ist, brauchen wir. Davor haben natürlich die Angst, deren Geschäftsmodell die schlechte Laune und das Rumnölen ist. Aber jeder, der sagt, ich will was bauen, kann von dieser Freiheit der Künste, glaube ich, am Ende des Tages nur profitieren. Insofern ist unsere größte politische Aufgabe, die zu erhalten, materiell, aber eben auch öffentlich ideell, indem wir die Räume dafür schaffen.
Du hast gesagt, dass wir die Kunst für die Reflexion auch unseres eigenen Handels immer brauchen und die Kultur und die Auseinandersetzung damit. Und deswegen braucht Kunst auch Freiheit. Aber ich glaube, neben dem, was du gesagt hast, sie braucht die Freiheit von oben, braucht sie auch die Freiheit, sozusagen nicht zu viele gesellschaftspolitische Ziele in ihrer Förderung immer zugepackt bekommen. Also wenn ich sehe, für was Kultur, für was auch Sport manchmal in der Förderung, was er leisten und umsetzen soll, dann beschränkt das auch die Freiheit. Sozusagen, du musst die Freiheit haben, auch jenseits dieser Ziele, Inklusion, Integration, die immer wieder fokussiert werden auf diese Felder, agieren zu können und auch kontrovers agieren zu können.
Total, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Der große August-Everding hat mal gesagt, also später sagen der, also Chef der Hamburger Oper, dann der Münchner Staatsoper, dann Kunst sei zweckfrei und deswegen sinnvoll. Und ich glaube, das ist genau das. Wir sind in der Politik häufig immer dabei, dass wir sagen, ja, aber jetzt will ich, wenn ich fördere, dann will ich ja, dass noch was damit erreicht wird. Und da bin ich genau bei dem, was du sagst. Da muss Integration gefördert werden, Inklusion gefördert werden. Und wir hängen noch eine Forderung und noch eine Vorstellung ran. Und das Spannende ist, dann klappt es nicht. Wenn ich aber tatsächlich ein Stadtteilkulturzentrum oder ein soziokulturelles Zentrum in einem Stadtteil ermögliche und kluge Leute dahinsetze und sage, macht mal, dann passiert das schon. Das passiert aber nicht zwingend, wenn ich denen vorgebe aus der Verwaltung oder noch schlimmer aus der Politik, jetzt macht mal bitte das. So, und genau das ist der Punkt. Wir müssen aushalten, dass wir teilweise Geld zur Verfügung stellen. Und das weiß ich, ist für den Stadtrat, ist auch für meinen Haushaltsausschuss hier in Hamburg regelmäßig ein hohes Problem, wenn die sagen, ja, was bewirkst du denn damit? Und ich denen dann sage, das werdet ihr schon sehen. Das ist denen in der Regel ein bisschen wenig, weil sie es natürlich gerne in Kennzahlen gegossen hätten, die sie dann auch noch im Jahr messen können. Und das geht nicht. Also ich kann nicht alles zählen, was aber wichtig ist und sagen, was zählt.
Aber
und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Das spricht doch für eine Freiheit in der Kulturförderpolitik. Ich glaube, diese Total. Debatte führen wir auch gerade. Sozusagen, wofür ist Staat noch verantwortlich? Was kann Staat leisten? Und gerade bei den Akteuren, die sozusagen diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, jenseits staatlichen Handels, aber unterstützt durch den Staat, müssen wir zu einer großen Freiheitsoffensive kommen. Ich habe das in Köln genannt, Vorfahrt für Gemeinwohl, Vorfahrt für Gemeinnützigkeit, weil wir sowieso in 10 Jahren nicht mehr in der Lage sind, so detailliert zu steuern, sondern wir müssen Budgets geben, wir müssen langfristig Sicherheit geben. Du hast angesprochen, dass es ja auch teilweise prekäre Verhältnisse sind, in der Kunst agiert. Dafür müssen wir sorgen, dass es zumindest eine Planbarkeit gibt, damit die Strukturen, die wir aufbrechen oder aufbauen, nicht immer nach einem Jahr abgebrochen werden, wenn die Projektfördermittel wieder enden, also eine Konstanz herbeiführen und dann massiv für Entbürokratisierung sorgen, damit die Kultureinrichtungen sich um das kümmern können, wofür sie da sind, nämlich diese Reflexion, diese politische Aufgabe wahrzunehmen.
Absolut. Und dann auch noch zu gucken, wenn man auf so einen Kulturetat gucken, das ist in Köln ja nicht anders, als es in Hamburg ist, sondern in allen großen Städten. Ein großer Teil des Geldes ist ja gebunden in den großen eigenen Kulturinstitutionen. Und verglichen daran ist das, was man dann in die freie Kultur steckt, in die freie Szene noch ein Förderprogramm hat, ist ja ein Bruchteil dessen, was in die großen Institutionen geht. Und ich glaube, eine Aufgabe, die wir da auch haben und die auch in den Institutionen gesehen wird, ist ja auch, wie wie öffnen wir die Ressourcen, die da drin stecken, so, dass sie auch für die Freien nutzbar sind. Also wenn ich als Stadt ein großes Stadttheater unterhalte, dann ist ja schon die Frage, was mache ich denn mit den Räumen, was mache ich denn mit den Werkstätten, was mache ich denn mit den Foyers, kann ich die nicht auch ganz anders noch nutzen und kann ich die nicht noch viel intensiver nutzen als in dieser klassischen Idee, da spielt ein Theater. So, das wird auch eine Riesenaufgabe, gilt für die Museen in gleicher Art und Weise. Wie mache ich daraus dritte Orte, die für eine Stadtgesellschaft anders sagen, geöffnet sind, die so ein konsumfreies sich aufhalten zwischen Arbeitsplatz und Privatsphäre ermöglichen. Da sind die Büchereien ja ganz weit, aber da kann ich bei anderen Kultureinrichtungen auch hingehen. Und wie bringe ich Kooperationen mit der freien Szene und den freien, sagen, aus den Institutionen herein? Das ist genau das, was du sagst. Öffnen, auch denen die Möglichkeit geben, selber über Budgets zu entscheiden, aber auch selber die Verantwortung dann dafür übernehmen, dass man mit dem Budget klarkommen muss. Und nicht als Stadt zu meinen, man muss jetzt aber jede einzelne Entscheidung jeder Einrichtung kontrollen, weil da geht man eh unter und am Ende wird das Ergebnis nicht besser, sondern schlechter.
Wir haben in Köln ein konkretes Beispiel für diesen Konflikt. Diese Stadt wird sich aussöhnen müssen mit der Oper. Sie wird fertig gebaut werden müssen. Aber zu der Aussöhnung gehört, dass es auch ein Konzept der Oper, des Intendanten, der Politik gibt, wie sich Oper öffnet, sozusagen, weil sie diesen Malus immer wieder mit sich trägt, der auch zu politischen Diskussionen führt mit anderen, mit der freien Szene, mit Sportvereinen, die meinen, diese 1 Milliarde, 1,5 Milliarden wären bei ihnen besser eingesetzt und haben ihnen das Geld weggenommen. Aber diese Aussöhnung kannst du nur durch Öffnung, vielleicht ist Demokratisierung der falsche Begriff, aber Öffnung auf jeden Fall der richtige, dieser Institution leisten und durch diese Vernetzung mit anderen Trägern.
Absolut. Und ich meine, natürlich ist eure Opernsanierungsgeschichte ist schmerzhaft. Ich nutze die hier in Hamburg immer, weil wir ja die schöne Situation haben, dass uns jemand eine neue Oper schenken möchte. Und sozusagen eines meiner Argumente ist durchaus von denen, die sagen, ja, wollen wir es denn wirklich geschenkt haben? Wollen wir es nicht selber machen? Und wollen wir nicht die alte Oper sanieren? Wo ich dann immer sage, naja, guckt mal nach Köln. Also sozusagen eine Oper sanieren ist jetzt nicht zwingend die allerbeste Idee. Zumindest kann man angesichts der Komplexität solcher Gebäude dann auch manche böse Überraschung erleben, wenn man erstmal anfängt zu sanieren. Das ist ja das, was da auch passiert ist. Aber ich will euch insofern ein bisschen Mut machen, als dass wir in Hamburg ja eine ähnliche Situation hatten mit dem Bau eines großen Konzerthauses am Fluss, wo ja ein paar Jahre lang sich auch die gesamte Republik darüber lustig gemacht hat, dass diese Elbphilharmonie wahrscheinlich nie fertig wird und wir zwischenzeitlich hier schlaue Journalisten hatten, die uns dann Kommentare geschrieben haben, lasst sie doch so unfertig da stehen und sagen, refinanziert den halbfertigen Bau durch die Baustellenführung und zeigt sie als ein Mahnmal für die Unfähigkeit des Staates, große Projekte zu Ende zu bringen. Als wir es dann geschafft haben und als die Elbphilharmonie 2017 eröffnet hat, war das schon ein Moment, wo man gemerkt hat, da verliebt sich eine Stadt neu in die Idee. Und zwar auch in die Idee, dass das geklappt hat. Und es gab eine riesen Welle, die man natürlich auch bewusst, wie du gesagt hast, herbeigeführt hat. Wir haben dann so Sachen gemacht wie, wir sind in die Stadtteile gefahren und haben Tickets für eigene Konzerte für Hamburg, die da stattgefunden haben, sagen für 6, 12, 18 Euro, das waren die drei Preiskategorien, die es nur gab, nur jeweils in der Stadtteilbibliothek und aus einem Bus heraus auf dem Marktplatz in dem Stadtteil verkauft. Die gab es nirgendwo anders zu kaufen, die gab es nicht digital, sondern die gab es nur in den Stadtteilen und zwar auch in den Stadtteilen, wo wir wussten, da gehen die Leute jetzt nicht regelmäßig ins Konzert. Die waren völlig begeistert, die kamen dahin und die konnten nur da Tickets kaufen und die Konzerte waren so bunt besucht, die Leute hatten eben nicht alle Anzug und Krawatte an, sondern saßen da sozusagen in Freizeitkluft. Und das waren großartige Momente. Dann ist in den Konzerten geklatscht worden zwischen den Sätzen einer Symphonie, was ja für den Kulturbürger sozusagen der absolute Affront ist, wenn man die sozusagen Symphonie schweigend durchhört und dann am Ende klatscht. Ich war völlig begeistert als Kulturminister, weil ich sagte, wir erreichen endlich Leute, die da hingehen, die noch nie da waren, die offensichtlich nicht wissen, was sich vermeintlich gehört, die aber so begeistert sind, dass sie, wenn immer eine Pause in der Musik ist, dazwischen gehen, wie beim Rockkonzert. Und das sind so Momente, die können klappen und dann kann sich eine Stadt auch neu, auch in so ein, sagen, zwischenzeitlich aus dem Ruder gelaufenes Bauprojekt wieder neu verlieben. Aber man muss sich drum kümmern. Einfach nur zu glauben, ich mache das auf wie eine neue Pommesbude, das wird nicht funktionieren, sondern man muss dann auch, sagen, aus dem Haus heraus arbeiten, als Stadt das sozusagen mit einhegen. Und dann, glaube ich, ist da was Spannendes passiert. Und parallel habt ihr ja den Vorteil wenigstens, dass ihr auf der anderen Rheinseite auch Kulturorte dadurch entwickelt habt, was jetzt ja in der Interimsphase sozusagen auch etwas ist, was, glaube ich, dauerhaft da zu einer Veränderung in den Stadtteilen führt, wo die Interime jetzt sind. Das ist ja auch ein Thema, das sicherlich nochmal kommen wird.
Und ich glaube, diese Interime dürfen keine Interime bleiben, sondern müssen verlässliche Spielorte weiterhin bleiben, weil sie insbesondere die Fädel jenseits des Rheins, rechtsrheinisch, Kolbstraße, Mülheim anschließen. Aber deine Anmerkungen eben erlauben mir eine politische Kritik an dem, wie Köln agiert hat, nämlich genau das Konzept, das du gerade beschrieben hast, zu entwickeln. Und das hätte ich von einer Stadt erwartet, wenn man denn den Vertrag des Opernintendanten verlängert, dass erst über diese inhaltliche Ausrichtung gesprochen wird und dass man verpflichtet, mit einer Verlängerung über so viele Jahre auch ein inhaltliches Konzept vorzulegen, das genau diese Situation beschreibt. Wie öffne ich mich denn nach der Rückkehr zum Offenbachplatz, zum angestammten Spielort? Wie agiere ich in den Vierteln? Wie beziehe ich andere Gruppen mit ein? Und insofern ist das nochmal eine Aufforderung, dieses Konzept auch umzusetzen. Wir haben, das ist vielleicht auch nochmal die größte Herausforderung, inzwischen aus der Kulturpolitik eine Baupolitik gemacht. Wir reden in Köln inzwischen ausschließlich über die Sanierung von nicht nur der Oper, sondern Sanierung von Museen, Sanierung der Philharmonie. Daraus entsteht inzwischen auch ein Wettbewerb zwischen diesen öffentlich geförderten Kultureinrichtungen. Wie habt ihr diese Situation in Hamburg bewältigt? Ihr habt natürlich eine andere Form der Finanzierung, also im Sinne von zusätzliche Mittel immer wieder im Kulturetat. Wie geht ihr mit diesem Thema Sanierungsstau, Kulturorte um?
Ist ein Riesenthema tatsächlich und wir haben es auch. Wir sind gerade an wahnsinnig vielen Kultureinrichtungen dran. Wie gesagt, bei der Oper hoffe ich, dass wir nicht das Opernhaus als Opernhaus sanieren müssen, sondern neues bauen können. Aber ansonsten haben wir etliche Museen und die großen Staatstheater auch gerade alle in Sanierungsfaden. Das eine, was wir gemacht haben in Hamburg und dadurch ist ein Stück weit überhaupt erstmal der Sanierungsstau in den Kultureinrichtungen offen geworden. Wir haben umgestellt auf die Doppik, was unsere eigene Haushaltsführung angeht. Das heißt, wir bilanzieren jetzt betriebswirtschaftlich. Und damit haben wir die Vermögenswerte mit in der Bilanz. Und da uns diese Häuser alle gehören, hat man auch den Wertverlust mit in der Bilanz, den man ja sonst in dieser klassischen Art und Weise, wie man öffentliche Haushalte aufstellt, immer nicht sieht, weil man ja nicht die Vermögen, sondern nur die jährlichen Ausgaben sich anguckt. Und wenn man das mal macht und dann sieht, wie viel man jährlich abschreiben muss, wenn man nicht investiert, ergibt sich zwangsläufig ein anderer Blick darauf und die Hamburger als Kaufleute sind da dann auch sehr nüchtern und sagen, okay, dann müssen wir unsere Werte halt erhalten. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, um das dann auch sicherzustellen, das ist eine größere Operation, die auch noch nicht ganz abgeschlossen ist, die aber immer noch läuft, wir haben die Kulturimmobilien alle in sogenannte Mieter-Vermieter-Modelle überführt. Das heißt, wir haben sie haben die Kultureinrichtung zum Mieter dieser Häuser gemacht und haben städtische Objekt-KGs und eine städtische Immobiliengesellschaft zum eigentlichen Vermieter der Häuser gemacht, was dazu führt, dass wir über die Mieten auch die realen Gebäudekosten, und zwar einschließlich dann auch der Instandhaltungs- und der Sanierungsrefinanzierung, über diese Mietzahlung dann auch abbilden können. Damit haben wir sie jährlich im Haushalt. Und es ist einfach ein Bewusstsein dafür da, dass das Gebäude Geld kostet. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir es haben. Es zeigt aber auch, wie viel Geld das dann auch tatsächlich kostet, wenn man dann sieht, okay, wenn ich so ein Haus sanieren muss, wenn das irgendwie 80 Millionen Euro kostet, dann steigt auch die Miete, wenn ich das danach über 40 Jahre wieder reinholen muss. Aber es führt zumindest zu einer Klarheit über das, was man braucht, um Kultureinrichtungen vernünftig instand zu halten. Und die Aufgabe wird riesig bleiben, aus vielen Gründen. Erstens ist in vielen Städten, und da sind, glaube ich, Hamburg und Köln keine Ausnahme, sondern eher die Regel, das haben wir gerade überall, über Jahrzehnte hinweg nicht ausreichend investiert worden in die Einrichtung. Dann sind das fast alles denkmalgeschützte Spezialimmobilien, die ich jetzt auch nicht nach irgendeinem Standard begreifen kann, sondern die alle individuelle Stücke sind, die ich mir sehr genau angucken muss. Und dann haben wir das ganze Riesenthema der energetischen Sanierung, was jetzt mit so einem 100 Jahre alten Theaterbau oder auch nur einem 70 Jahre alten Theaterbau bei euch jetzt nicht so ganz leicht zu machen ist, wenn der gleichzeitig noch denkmalgeschützt ist. Gleichwohl muss man es machen, weil wir auch an der Stelle daran müssen. Und für uns war der erste wichtige Schritt wirklich erstmal zu sagen, wir schaffen Transparenz über die tatsächlichen Kosten. Und dann weiß man auch, was man investiert und warum man es investiert. Auch wenn das manchmal schmerzhafte Diskussionen dann im Haushaltsausschuss nach sich zieht, weil man das dann natürlich wieder rechtfertigen muss. Aber dann relativieren sich auf einmal auch so die einzelnen großen Projekte, weil man sieht, es ist überall so teuer. Und ehrlicherweise, wenn man Unibauten noch dabei hat, sieht man, das ist ja da nicht anders. Und da wir ja ein Land sind, haben wir die Universitätsbauten ja auch mit dabei und müssen uns vollständig um die auch kümmern. Aber dieses Mieter-Vermieter-Modell hat sehr geholfen, für Transparenz zu schaffen und eben nicht dieses, was ja vorher immer ist und was in vielen Städten so ist, man wartet, bis was kaputt geht und dann kann man daran, dass was kaputt gegangen ist, die Notwendigkeit jetzt zu investieren und sein Gegenüber allen belegen. Das ist ja meistens so ein Zirkel, der nur allen schlechte Laune macht. Da muss man einmal, glaube ich, durch, sich sortieren, aufstellen und dann haben auch einmal alle schlechte Laune, aber in der Hoffnung, dass man es dann hinter sich hat, wenn man es einmal gemacht hat. Wir sind so fast durch diesen Prozess. Ist aber anstrengend.
Du hast eben beschrieben, dass Kultur ja eine freiwillige Aufgabe ist in der Politik, im Zusammenspiel auch zwischen Bund, Länder und Kommunen. Und du hast ja auch in der Vergangenheit Anstrengungen unternommen, dass wir zumindest die Kultur als Staatsziel in das Grundgesetz bekommen. Ich habe mit dem Kulturrat dafür gekämpft, weil ich damals als Vorstandsvorsitzender des DOSB natürlich auch den Sport an der Seite der Kultur auch als Staatsziel verankern wollte. Ist das noch ein aktuelles Thema? Sollen wir da weiter vorangehen? Ich würde als Oberbürgermeister massiv fordern, dass wir die Kultur als Staatsziel in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einbeziehen.
Ich fände das sinnvoll. Tatsächlich ist es in erster Linie ein Symbol, das muss man auch schon sagen. Das hat jetzt dadurch ist kein Cent mehr da und aber es gibt einen Moment und den finde ich wichtig und ich glaube, den kann man auch gar nicht oft genug unterstreichen. Kultur ist eben nichts, was man auch noch macht, wenn man sich's leisten kann, nachdem man alles andere schon bezahlt hat. Manchmal hat man aber den Eindruck, das ist so ein bisschen das Goodie. Also wenn noch was übrig ist, dann tun wir noch was für die Kultur. Ich glaube nicht nur, sondern ich glaube, man kann das auch begründen und man kann das gerade auch in der Wirklichkeit unserer Städte begründen. Wenn man sich anguckt, wie vielfältig eigentlich mittlerweile Zusammenleben in großen Städten ist, wenn ihr euch anguckt, wie bunt eine Einschulungsklasse an irgendeiner sozusagen Grundschule im Veedel in Köln ist, dann sieht man, wie viele Fragen wir auch kulturell miteinander zu bewegen haben, weil wir aus ganz vielen unterschiedlichen Kulturen kommen, aber gemeinsam miteinander in diesem Land ja friedlich und freiheitlich und gut leben wollen.
Carsten, wir sind uns einig, Kultur ist Vielfalt, Kultur ist Ehrenamt, Vereine, Karneval, Musik insbesondere, regionale und eben nicht nur Cineplex, Theater und Philharmonie. Kultur ist die Umgebung, in der wir leben, in der wir miteinander umgehen. Insofern danke ich dir herzlich für deine Einblicke und für deine Meinung zum Thema Kulturförderung, Kulturpolitik in den Städten, in Hamburg und in Köln und für deine Einblicke und deine Expertise. Alles Gute.
Sehr gerne und herzliche Grüße aus Hamburg zurück und ich hoffe und freue mich sehr darauf, dass wir bald in Köln auch wieder eine starke Kulturpolitik an der Stadtspitze haben.